Das ist Maifel Spunglock aus Freude an Aquaristik. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und heute reden wir mal über Teich- bzw. Koi-Teiche. Und dafür habe ich den Thorsten Muck und den Sven Stamm von Oase am Telefon. Hallo Thorsten und hallo Sven, wie geht's euch?
Hi Lukas, großartig.
Ja, hallo Lukas. Grüß dich und ja, wir warten sehnsüchtig jetzt auf den Frühling, dass der endlich kommt,
Ja,
dass wir starten können.
so ist das. Alles ist vorbereitet. Die Produkte sind bei den Händlern. Die Mitarbeiter sind geschult. Also nicht nur unsere, die sind immer geschult, aber auch die, ne, Mitarbeiter der Händler. Alle warten darauf, dass endlich mal ein bisschen Sonne rauskommt und wir loslegen können. Und die Wische
Ja.
würden sich, glaube ich, auch freuen, wenn sie irgendwie aus ihrer Winterruhe ein bisschen rauskommen, ein bisschen weiter oben schwimmen können und wieder lecker Futter kriegen.
Ja, ich freue mich auch schon, auch dieses Jahr wärmere Wetter und dementsprechend auf die Teichsaison. Thorsten, wir kennen dich ja schon aus ganz vielen weiteren Episoden. Wir haben ja schon viel miteinander aufgenommen. Dich, Sven, ja, hören wir das erste Mal. Magst du vielleicht mal so ein bisschen über dich erzählen, wer du bist und was du so genau machst?
Ja klar, also ich bin hier bei Oase im Produktmanagement tätig und zwar im Bereich Wassergarten und bin da verantwortlich für den ganzen Bereich, ich nenne es jetzt mal grob übergeordnet Reinigung. Dazu gehört unter anderem nicht nur unsere Teichsauger, sondern auch der ganze Bereich Filtration, alles was dazugehört. Dazu gehört auch Belüftung und auch unsere UVC-Lampen, UVC-Klärer, die dann für so eine physikalische Reinigung im Teich verantwortlich sind. Und ja, ich bin seit 2017 hier und man kann fast sagen, ich habe ein bisschen auch mein Hobby ja, zum Beruf machen dürfen, ganz bewusst. Und bin immer schon teichbegeistert gewesen, auch als Jugendlicher schon so, auch immer irgendwie teichbesessen, eigene Filter gebaut. Und das natürlich jetzt als Beruf ausüben zu dürfen, ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, die unglaublichen Spaß macht, ne? Und wirklich auch mit Entwicklung das ganz professionell anzugehen und dementsprechend Filter mitzuentwickeln, das macht schon Spaß, auf jeden Fall.
Also das
Bist du
ist
so?
im Übrigen ziemlich typisch, also für Oase-Kollegen. Also wenn wir nachher, da haben Sven und ich sogar noch einen gemeinsamen Termin, weil wir uns ein neues Produkt in der Testhalle angucken, ohne jetzt in die Details zu gehen, möglicherweise. Und da sind dann lauter Kollegen dabei, die selber alle Koi-Teiche haben und Koi-Hobbyisten sind und so weiter. Also das ist echt, ich will nicht sagen, das ist der Standard, aber es kommt extrem häufig vor. So wie in einem anderen Podcast, den wir machen, also wenn es um Aquaristik geht, dann sprechen wir mit Joachim, der, glaube ich, seit seinem vierten oder fünften Lebensjahr Aquarianer ist. Also das ist, ja, es ist, also bei uns kann man wirklich seine Leidenschaft mit dem Beruf verbinden. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte. Also motivieren, da geht es ja gar nicht.
Ja, ich glaube, das ist für dich, Thorsten, auch
Ja,
schön zu
absolut.
sehen, oder? Also, dass die Mitarbeiter
Ja,
selber
das
so ein
ist, also ganz ehrlich,
privates Interesse
ich habe Sven
zeigen.
damals eingestellt. Der kam aus einer ganz anderen Industrie. Und das war für mich ein wesentlicher Trigger. Also als wir darüber gesprochen haben, dass es sein Hobby ist und so, da war mir völlig klar, das ist genau die richtige Energie. Also A hatte dann viel Wissen, aber er hat vor allen Dingen eine unheimlich hohe, also eigene Motivation, weil er halt Bock darauf hat, da Produkte zu entwickeln, die ihn sogar in seinem Hobby weiterbringen. Und das ist auch bei Joachim im Aquaristikbereich genau das Gleiche. Also seitdem er das macht, haben wir da so einen Aufschwung genommen und da ist nochmal so viel mehr Wissen reingeflossen und so viel, also Leidenschaft. Und das merkst du den Produkten einfach an. Also das macht dann einfach den Unterschied. Das ist manchmal ja nur graduell, aber das ist dann eben genau das, was vielleicht die Kunden auch spüren, dass sie denken, wow, das Ding hat jetzt einer gemacht oder mitentwickelt, der genau weiß, worum es geht, der selber sich die Hände schmutzig macht, wenn er mal einen Filter sauber machen muss oder sowas in der Art. Und nicht irgendeiner am Reißbrett, der irgendwas theoretisiert. Das sind alles Praktiker. Das sind alles Leute, die die Produkte selber mit nach Hause nehmen, an ihren Teich bauen, gucken, wie die funktionieren. Das wird nicht nur in der Testhalle getestet, sondern das wird echt im echten Leben ausprobiert.
Also kann man sagen, vom Aquarianer bzw. Koi-Besitzer zum Aquarianer und Koi-Besitzer
Ah,
wird ein
de
Produkt
definitiv.
entwickelt.
Also zu 100%.
Ja, umso schöner sprechen wir heute über das Thema Koi. Ich selber finde sie ja super faszinierend. Ja, was macht sie eigentlich so attraktiv?
Ja, also wenn ich direkt mal einsteigen darf, also der Koi, da haben wir auch schon öfter mal hier drüber gesprochen und da haben wir immer, wenn wir zum Beispiel auch mal in unser Testteichen stehen, die wir bei Oase haben, wo wir unsere Produkte ja über einen längeren Zeitraum testen, dann entdecken wir uns da auch manchmal, dass wir dann echt schon ein bisschen länger stehen bleiben, einfach mal schauen, auch wie sich die Fische untereinander bewegen, miteinander. agieren. Und es hat so was Ähnliches, sage ich immer ganz gerne, wie in ein Kaminfeuer zu schauen. Es hat was sehr, sehr Beruhigendes, gerade wenn man an einem wirklich schön angelegten Japan-Garten oder an einem Japan-Koi-Teich ist, wo man eine gewisse Auswahl an Fischen hat, die auch eine gewisse Wertigkeit und auch schon eine gewisse Größe haben. Je majestätischer, sage ich jetzt mal, werden die und ruhiger werden die auch. Es hat so ein Ja, es hat wirklich was Beruhigendes auf einen, wenn man wirklich daneben sitzt und dann wirklich auch mal die Fische miteinander beobachtet. Und es sind sehr, sehr, ich sage jetzt mal, friedliche und harmonische Fische. Also da gibt es kein großartiges, ich sage jetzt mal, Kampfverhalten oder auch nicht unbedingt, dass die eine hohe Scheu vor Menschen haben. Ich denke, das ist der große ausschlaggebende Punkt beim Koi, dass die wirklich den Menschen zugeneigt sind. Da gibt es ja unterschiedliche Varietäten, wo wir später ja nochmal drauf eingehen. Aber es gibt wirklich, ja, ist nicht selten, dass man den wirklich, dass die wirklich einem aus der Hand fressen, dass man die über den Kopf streicheln kann. Und das macht das Hobby natürlich, ja, extrem interessant. Und das hat auch diese Anziehungskraft, denke ich, auch mal bei den Leuten, sich einen Keuteich anzulegen, ne? Gerade auch diese Kommunikation mit dem Tier zu haben, ne?
Und natürlich muss man schon sagen, also Koi sind auf der anderen Seite halt auch relativ anspruchsvolle Fische. Also sie brauchen halt auch sehr gute, ich sag mal, technische Rahmenbedingungen, damit die halt auch gedeihen können. Also die Wasserqualität ist wirklich wichtig, zumal Koi also wirklich viel essen. Das bedeutet, die produzieren noch eine Menge Kot und der Kot im Wasser, der löst halt gewisse Zyklen aus oder kann halt giftig sein für die Fische, wenn es nicht richtig abgebaut wird. Also es, ja, es ist anspruchsvoll, aber es ist managebar. Also auch da, wenn man sich einen guten Rat holt und ist bei uns oder bei den Kollegen oder ich sag mal, die Händler, die wir ausbilden oder so, da kriegt man schon eine Menge Tipps. Und dann ist das einfach, also wegen, das war nur ein ganz tolles Hobby.
Okay, und was für Tipps oder Tricks gibt es zum Beispiel jetzt, um den Kot relativ zügig und sauber rauszufiltern, damit das Wasser immer clean bleibt?
Das werden wir vorher ins Detail gehen. Ich erzähle vielleicht ganz kurz, was wir für eine Philosophie haben. Und dann kannst du gerne vielleicht die Details ergänzen. Unsere Philosophie ist, dass der Dreck im Teich zum Filtern muss. So, also das bedeutet, dass unsere Pumpen, die sind so angelegt, dass die relativ große Durchmesser haben, damit bis zu 11 mm Schmutz durch die Löcher durchgehen kann, damit es zum Filter transportiert wird. Weil so ein Filter hat eigentlich zwei Funktionen, er hat eine mechanische Reinigung und eine biologische Reinigung. Und du musst erstmal möglichst viel mechanisch rausfiltern, damit die Biologie hinterher nicht mehr so viel leisten muss. Alles das, was du mit der Mechanik nicht schaffst, das heißt, wenn der Kot im Wasser verbleibt, im Teich unten liegt oder so, dann kriegst du halt hinterher Probleme mit der Biologie. Und das ist unsere Philosophie. Und deswegen sind unsere Pumpen darauf ausgelegt, dass sie eben den Schmutz zum Filter transportieren. Das ist so, das unterscheidet sich ganz oft von dem, was andere, ich sag mal, Firmen in dieser Branche machen. Die achten sehr darauf, dass sie ihre Pumpen auf Effizienz trimmen. Und das kannst du machen, wenn du die Durchmesser extrem klein machst. Dann kannst du die Laufräder in der Pumpe anders gestalten. Und dann machst du eigentlich eher sowas wie eine Brunnenpumpe. Dann sieht die zwar erstmal effizienter aus, aber erfüllt aus unserer Sicht nicht das, was eine Pumpe tun sollte, nämlich den ganzen Schmodder zum Filter zu transportieren. Und da haben wir schon einen sehr eigenen Ansatz. Also das richtig hinzubekommen. Und ja, Sven, vielleicht magst du da irgendwie noch mal reingerätschen oder so.
Ja klar, also das ist genauso, wie Thorsten schon gesagt hat, das kann man natürlich sehr gut beeinflussen, schon bei der Planung eines Koi-Teichs. Also wir empfehlen am besten rund, ellipsenförmig oder beziehungsweise die Strömung auch so anzuordnen, dass man wirklich diesen Schmutzabtransport, was Thorsten gerade auch gesagt hat, wirklich zu einem Bodenablauf oder wenn da dementsprechend die Pumpe liegt, zur Pumpe hin befördern kann und somit dementsprechend alles, was quasi aufs Wasser drauf fällt, über den Skimmer direkt schon absaugt oder beziehungsweise wenn es dann wirklich sinkt, Richtung Bodenablauf, Schrägstrich Pumpe transportiert wird, um dementsprechend diesen Schmutzabtransport zu bekommen. Das ist natürlich wichtig, ne, bei den Koi, weil gerne und viel gefüttert wird und die dementsprechend dann auch die Ausscheidung haben, eine große Filterbiologie mit anzubieten, dass man halt dementsprechend immer gute Wasserwerte gewährleisten kann, dass man eben diesen ganzen Stickstoffabbau von den ganzen Schadstoffen dementsprechend gut managt. Da gibt es diverse Kennzahlen, die man einhalten kann. Da haben wir bei Oase unsere genauen Auswahltabellen. Je nach Gewässergröße kann man dann sagen, man braucht die und die Teichgröße, man braucht den und den Umlauf. Also wir sagen immer, einmal die Stunde sollte man so einen Koi-Teich über den Filter schicken. Und damit hat man gleichzeitig auch eine super Strömung und kann auch dementsprechend diese Fischgesundheit dann garantieren. Ja, also Wir haben auch dementsprechend dann unsere UVC-Klärer, das vielleicht noch, weil du eben eingangs fragtest, welche Technik braucht man. Die UVC-Klärer sind dafür da, dass man dementsprechend auch einmal die Algen, aber auch wirklich Schadstoffe, Keime, die auch natürlich in einem stark besetzten Teich mal aufkommen können, dementsprechend abtöten kann. Da gibt es so eine Faustregel, dass man sagt, 5 bis 6 Watt pro 1000 Liter, die machen wir hier bei Oase, damit sind wir sehr gut gefahren, auch in unseren Tests. Und das sind dann halt einfach diese Komponenten, also mechanische Filtration, biologische Filtration und physikalische halt mit UVC, diese drei Komponenten, wenn man die richtig dimensioniert hat und von vornherein in die Planung des Teiches mit einfließen lässt, dann hat man eigentlich ein ziemlich sicher, ziemlich gute Ergebnisse.
Also dieses Thema UVC, was Sven erzählt hat, also man tötet nicht nur die Keime ab und so weiter, man sorgt vor allen Dingen auch dafür, dass die Algen verklumpen. Und wenn die Algen verklumpen, dann bilden die sozusagen etwas größere Brocken und dann kann sich die Filtration leichter tun, das aus dem Teich rauszufiltern. Und auch da ist es so, wenn man die Algen nur abtötet und die bleiben im Teich, dann zersetzen die sich und dann habe ich im Grunde gar nichts gewonnen. Weil dann zersetzen sie sich und dann habe ich doch wieder Phosphat im Wasser und das Phosphat im Wasser sorgt dafür, dass wieder neue Algen kommen. Also ich will das einfach rausbekommen, damit ich meine Wasserparameter viel besser unter Kontrolle habe. Ja. Das ist gleich nochmal wie, also ergänzt es nicht nur, Sven hat es schon gesagt eigentlich, ne? Also es ist nicht nur auch für Keime abzutöten, sondern es hat insbesondere auch diese physikalische Wirkung. Ja.
Okay, bevor wir weiter über Technik sprechen, lass uns vielleicht für die Zuhörer vielleicht nochmal so ja, grundlegende Überlegungen und Schritte erläutern, die wichtig sind, wenn man sich zum Beispiel entscheidet, einen Koi-Teich ja anzulegen. Ja, wo kann man sich Hilfe holen? Was sollte man beachten? Ja, was sollte man sich vielleicht von Anfang an anschaffen? Was könnt ihr als ja, Profis mit auf den Weg geben?
Also grundsätzlich kann man sich erstmal bei oase.com sehr gut informieren im Lifestyle-Bereich. Da haben wir erstmal eine ganz gute Guideline, wenn es um den Bereich Koi-Teiche geht, auf was man grundsätzlich achten muss. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man den Teich nicht zu klein anlegt. Also ich würde ab 10.000 Liter würde ich anfangen. Das sind so Größen, wo man das Spielchen ganz gut machen kann. Es geht sicherlich auch ein bisschen drunter, aber man will den Tieren ja auch dementsprechend ein großes Wasservolumen zur Verfügung stellen. Dort würde ich dann dementsprechend starten. Dann würde ich schauen, dass ich eine leichte Verschattung habe den Tag über, dass man nicht komplett vielleicht in der Sonne ist, das ist auch nicht gut, weil auch Koi können Sonnenbrand tatsächlich bekommen und dadurch dann dementsprechend auch Immunsystem ist dann geschwächt, können sie Krankheiten bekommen und ja, dass man dann von Anfang an dementsprechend auch die Filteranlage richtig plant, auf der Grundlage von gewissen Parametern, also bei 10.000 Liter Teich, die und die Filteranlage, eine Pumpe wählt, die halt dementsprechend auch die Umwälzung gewährleistet. Und das sind dann die Faktoren, die man damit berücksichtigen sollte. Aber grundsätzlich kann ich auch erstmal sagen, keine Panik vor dem Thema Koi. Das ist wirklich gut machbar. Wir haben ja auch sehr viel Kontakt zu Endkunden, zu Händlern. Und es gibt wirklich viele. Ich nenne es jetzt auch immer mal gerne Hybridteiche, wo auch mal ein paar Goldfische mit drin rumschwimmen. Das Koi-Hobby ist wirklich zu bewerkstelligen, ist ein ganz tolles Hobby. Und wenn man ein paar grundlegende Bausteine beachtet, dann ist das wirklich gut zu managen und man kann da auch wirklich Freude dran haben. Ja.
Okay, du hast gerade schon gesagt, es gibt auch ja Koi-Teichs, wo mal was anderes drin rumschwimmt. Wie unterscheidet sich die Technik und Pflege eines Koi-Teichs im Vergleich zum Beispiel zu anderen Fischarten oder anderen Teichfischen?
Genau, also der Koi hat ja die Charaktereigenschaft, dass er auch dementsprechend teilweise so gezüchtet ist, dass er relativ zügig große Körpervolumina aufbauen kann und dann dementsprechend viel Platz benötigt. Und oft ist es so, dass die Koi gerne klein gekauft werden und dann wundert man sich, wie schnell die doch wachsen. Und dann wird immer mal gerne auch noch der eine oder andere dazu gekauft. Dass dieses Verhalten haben zum Beispiel jetzt der klassische Goldfisch, das gehört ja im entferntesten auch, ist das ja auch in die Familie der Karpfenfische, hat aber dieses starke Wachstum bei Weitem nicht. Der vermehrt sich zwar auch ganz gerne mal im heimischen Teich, aber dann wird oft irgendwann so ein Teich klein. Deswegen ist es bei uns auch immer oder geben wir auch immer die Empfehlung ab, wenn man eine Filteranlage plant, das nicht ganz spitz auf Knopf zu planen, sondern immer auch ein bisschen einen Puffer sich einzubauen, dass man halt dementsprechend auch dieses Wachstum, was dann in Zukunft kommen kann. Und das macht das Hobby ja auch wirklich toll, wenn man sieht, klein gekauft ist, hat man da einen ganz großen Fisch drin, den man quasi beim Wachsen zusehen konnte, der jetzt 2, 3 Jahre alt ist, dass man das dann immer auch mit berücksichtigt. Ja, aber man kann auch sagen, das ist auch aus unserer Erfahrung, Koi hat ja oft auch noch diesen Ruf, ganz high-end, edel, das ist was für wirklich Reiche. Nein, ist bei mitnichten so, sondern viele ja, private Teichbesitzer kaufen sich auch gerne mal den Koi und tun den in ihren Teich. Die kaufen sich dann vielleicht nicht 20, sondern nur 3, 4 Stück und haben dann auch Koi, sorry, haben dann auch Goldfische damit drin. Und das ist so eine, wir nennen das immer Hybridteich. Und der ist auch sehr, sehr oft und sehr, sehr stark verbreitet. Und da haben auch viele, viele sehr große Freude und sehr viel großen Fun mit.
Ja, kommen wir wieder zum Thema Filterung. Welche Rollen spielt denn jetzt, sage ich mal, die Filteranlagen? Wir haben ja immer gesagt, wir brauchen Pumpen, die das Wasser, ja, umwälzen, dass es dementsprechend in die Filteranlagen gelangt. Wie sieht so eine Filteranlage denn aus? Ich meine, viele, die jetzt hier zuhören, kommen aus der Aquaristik, die stellen sich dementsprechend einfach so einen Außenfilter oder so einen Innenfilter vor. Beim Teich ist es ja so was ganz anderes.
Genau, also auch bei der Filtration gibt es unterschiedliche Ansätze. Hier haben wir natürlich im Koi-Bereich keine Innenfilter, sondern wir haben alles wirklich extern nach außen verlagert. Wir haben einmal, es gibt da zwei unterschiedliche Systeme, die man anwenden kann. Das ist einmal ein Gravitationssystem, wo wirklich per Schwerkraft, Bodenabläufe, Skimmer das Wasser in den Filter befördert wird. Der durchläuft dann unterschiedliche Filterzonen. Das kann von Trommelfilter über ja, Mehrkammerfilter, da gibt oder es gibt auch teilweise Bereiche, wo Bürstenfilter eingesetzt werden. Es kann ganz, ganz verschiedene Filterformen gibt es da, wo es dann am Ende aber eine Pumpe wieder zurückpumpt. Das sind dann sogenannte Gravitationspumpen. Die haben die Charaktereigenschaft, dass sie viel Wasser einfach wieder zurückdrücken können. Und dann gibt es noch das gepumpte System, das ist eigentlich das verbreitetste, wo man wirklich eine Pumpe in den Teich positioniert, sodass möglichst viel Schmutz aufgenommen werden kann. Der ist dann in einen neben dem Teich stehenden Außenfilter quasi hineinpumpt. Ein Durchlauffilter sind es meistens. Und da gibt es wirklich unterschiedliche ja, Filtertypen. Der verbreiteste von Oase zumindest ist der Trommelfilter, die Trommelfiltertechnik. Das wird sehr gerne eingesetzt bei Koi-Teichen. Dort durchläuft das Wasser quasi durch die Trommel Siebelemente, wo halt wirklich die mechanische Filtration stattfindet, wo halt wirklich kleinste Partikel zurückgehalten werden. Und dann kommen mehrere Biologiestufen, wo sich dann dementsprechend die Biologie aufbaut. Das ist dahingehend sehr positiv, da man gleich den ganzen Schmutz direkt aus dem System befördert. Denn diese Trommel wird freigespült und durch das Freispülen wird der ganze Dreck, der sich in den Sieben angesammelt hat, wird dann hinaus befördert. Was wir jetzt auch noch relativ neu im Sortiment haben, ist ein Fließfilter. Der holt wirklich allerfeinste Stoffe raus. Thorsten hat es eben eingangs gesagt, da sieht das wirklich so aus, als würde man die Fische teilweise in Acryl gießen. Man bekommt wirklich eine Tiefenfiltration mechanischer Art. Und auch das hat dann den Effekt, dass man wirklich die mechanische Filtration, den ganzen Dreck, der im Teich ist, wirklich aus dem Teich heraus befördern kann, mit einem Fließwechsel beispielsweise, wenn das wirklich verstopft ist und verdreckt ist. Bei zum Beispiel Schaumfiltern kann es dann natürlich mal sein, dass der Schmutz im Teich verbleibt für eine längere Zeit, dass sich dann wieder etwas Phosphate auslösen können. Das kann man natürlich mit einer Filter- oder einer Schaumreinigung durchaus lösen, wo man dann auch den Behälter leert, ne? Also es gibt unterschiedliche Wege, wie man dementsprechend filtern kann. Es gibt auch Vor- und Nachteile unterschiedlicher Filterarten, aber grundsätzlich kann man wirklich sagen, dass viele Arten auch gut funktionieren und wir haben da im Angebot auch das, was die Kunden oder was jeder individuell gerne möchte. Es gibt auch viele Fans, die sind große Fans vom Schaum durch das Reinigen. Da hat man Mechanik und Biologie in einem. Funktionieren tut alles auf seine Art. Man muss nur andere Pflegebedingungen beachten von dieser Filteranlage.
Ja, das ist der Punkt. Also ein Trommelfilter, ich will nicht sagen, dass er wartungsfrei ist, aber hat einen sehr, sehr minimalisierten Wartungsaufwand. Denn dadurch, dass das alles automatisch funktioniert, da sind so Wasserstandsanzeiger drin und wenn also der Filter zu sehr zusitzt, dann wird automatisch eine Spülung ausgelöst. Das wird in so ein Rohr reingepustet und das läuft dann, lässt dann den Schmutz hinter die Hecke laufen oder so. Also das kommt einem wartungsfreien Teich schon relativ nahe, das muss man wirklich sagen. Ja. Während ich andere Systeme doch mit hohem mechanischen Aufwand zu betreiben habe. Und das ist, aber das muss halt jeder selber entscheiden.
Okay, klingt interessant. Muss man so einen Koi-Teich ja, mit Pflanzen oder Deko bestücken?
Ja, muss man nicht. Also kann man machen, aber muss man nicht.
Genau. Also eigentlich ist der Trend aktuell, früher wurde das noch ganz gern gemacht, dass man nochmal Pflanzen eingesetzt hat. Das kann man auch tun. Aber der Trend, auch von den Teichen, die ich jetzt sehe, die neu angelegt werden, gehen schon hin zum wirklich clean, puristischen Teich, ohne Pflanzen, mit einem schicken, ja, mit schicken Platten drumherum, wie auch immer. Also sehr, sehr clean gestaltet. Aber da gibt es auch wirklich, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Aber bei Pflanzen sollte man halt schon ein bisschen, also man sollte es nicht zu sehr mit Pflanzen zustellen, weil ja, die Keule, die knabbern auch mal ganz gerne. Und wenn man mal eine Medikamentenbehandlung machen muss oder man am Anfang des Jahres mal ein bisschen aufsalzt, das wird ganz gerne gemacht, ja, dann werden die Pflanzen teilweise auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen wird immer mehr, was wir so beobachten können, auf Pflanzen im Keuteich speziell verzichtet.
Okay, du hast es eben schon mit der Gesundheit so ein bisschen angesprochen. Wie stelle ich fest, dass es meinen Kois denn auch gut geht?
Ja, da gibt es auch einige Indikatoren dafür. Also was Koi, ja, oder beziehungsweise wo Koi schwächeln ist, wenn es wirklich kalt wird. Und gerade so eine kritische Zeit, wenn man die jetzt im klassischen Gartenteich hat, ist das Frühjahr. Ja, wenn langsam die Temperaturen wieder langsam ansteigen. Was da ganz gern gemacht wird, ist, das kann man auch auf jeden Fall empfehlen, das machen wir hier bei unseren Testteichen auch, dass man Teiche etwas aufsalzt. Ja, man spricht ja von einem Salzgehalt von 0,5%. Das, ja, das schützt sie so ein bisschen. Das gibt auch den Schleimhäuten bei den Koi so ein bisschen den Impuls, dass sie so ein bisschen abschleimen. Also das ist wie so ein bisschen so eine Reinigung. Und da muss man einfach mal ein bisschen am Anfang beobachten, wie gut die Koi, ich sage jetzt mal, wirklich drauf sind. Denn gesunden Koi erkennt man wirklich daran, wenn die agil sind, schwimmen, dem Menschen zugeneigt sind, wenn dann die Fische wirklich am Boden sind und die Flossen wirklich an den Körper gelegt haben. Man nennt das Flossenklemmen. Da sind das so Zeichen, dass es denen nicht unbedingt gut geht, was auch immer wichtig ist, gerade zum Frühling hin auch mal Wasserwechsel zu machen und wie gesagt, ein bisschen aufzusalzen, das unterstützt dann die Koi-Gesundheit auf jeden Fall.
Das ist halt insofern eine gefährliche Zeit, weil die Fische sind ein bisschen geschwächt durch die Winterruhe und das Wasser wird wärmer, die fangen an zu fressen, sondern den Kot ab. Die Filtrationsanlage hat den Winter vermutlich über nicht gelaufen. Ne? Also, und was bedeutet, dass die Biologie sich nicht aufgebaut hat und so weiter. Und dann ist halt dieser ganze Zyklus, der ist ein bisschen fragil. So, und deswegen macht man die ganzen Sachen, von denen Sven gerade gesprochen hat, damit man über diese Phase drüber kommt. Die dauert nicht so fürchterlich lange. Man gibt ja dann noch im Frühjahr am Anfang wieder Filterbakterien in den Filter, damit diese Besiedlung der Mikrobiologie stattfinden kann und diese ganzen Dinge. Da muss man es auch. Aber das gilt ehrlich gesagt für einen normalen Teich auch. Also das ist jetzt relativ unabhängig davon, ob ich dann Koi drin habe oder auch einen Schubukin oder einen Goldfisch oder sowas in der Art. Die sind dann auch ein bisschen sensibel. Also das ist, ich glaube, das ist am Ende auch nur ein kleiner Unterschied. Ne?
Okay. Ja, muss ich was beim Füttern beachten? Reicht es, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Futterpackung jetzt kaufe und damit füttere ich meine Kois? Oder muss ich eine abwechslungsreiche Fütterung haben? Oder beziehungsweise wie stelle ich sicher, dass meine Fische alle Nährstoffe erhalten?
Ich sag mal, ein gutes Koi-Futter sollte das alles drin haben, ne, Sven, aber da bist du mehr Experte.
Absolut. Ja, können wir ein bisschen Werbung auch in eigener Sache machen. Wir haben ja ganz gutes Koi-Futter mit Dynamics. Was man vielleicht beachten sollte, ist, dass man so ab 15 Grad erst anfängt zu füttern, weil das alles, was da drunter ist, oder ab 12, da scheiden sich die Geister, da kommt es jetzt wirklich nicht auf so 2, 3 Grad an, aber alles, was da drunter ist, also unter 10, belastet dann die Fische schon eher, dass man schon eher ein bisschen ab wärmeren Temperaturen füttert, aber auch generell wirklich schaut, dass man jetzt nicht das günstigste nimmt, sondern dass man wirklich diese kleinen Kugeln, also diese Pellets richtig nimmt, dass man schaut, dass es wirklich auch für Koi ausgelegt ist. Da gibt es ja relativ viele Anbieter. Da kann man grundsätzlich von den großen Marken jetzt erstmal nichts mit falsch machen. Da ist alles Wichtige drin. Aber man sollte wirklich darauf achten, dass man nicht wirklich zu billiges, günstiges Futter, das irgendwo in einer, ich sage jetzt mal, in einer verramscht wird noch, hier so Mitnahmeeimer noch, sondern dass man ein bisschen auch investiert in das Futter und schaut, dass halt ja dementsprechend die Nährstoffe drin sind und dass es wirklich auch für Koi ausgelegt ist. Und dann kann man erstmal ja nichts damit falsch machen. Vielleicht eine Sache noch, wirklich auf die Temperatur achten und dann mal wirklich auch schauen, so viel auch nur füttern, was die Koi in circa 5 Minuten auch wirklich wegfressen. Was dann auch nicht gut ist, wenn zu viel gefüttert wird und wirklich in den Ecken bleibt überall noch Futter liegen. Muss dann ja auch wieder von der Filteranlage verarbeitet werden und kann zu, ja, zu Schadstoffen führen. Deswegen so ein bisschen schauen, auf die, auch die Futtermenge richtig einstellen.
Aber im Grunde ist es so wie bei allen Haustieren, was man am Futter spart, geht man beim Tierarzt wieder aus. Also ne, deswegen kann ich ihm auch nur empfehlen, auf ordentliches Futter zu achten. Das gilt, wie gesagt, für alle Haustiere. Es geht denen einfach besser. Also da sollte man definitiv nicht am falschen Ende sparen.
Sag mal, wart ihr selber schon mal ja, in den fernen Ländern wie Japan, wo, sage ich mal, der Koi ja eigentlich, sage ich mal, ja fast herkommt oder auch herkommt, wo er in Massen gezüchtet wird, wo er ja sehr speziell, ja sehr schöne Tiere gezüchtet werden, wo jetzt auch gerade alle Großhändler auf der Reise sind nach Japan, um sich die schönsten Kois auszusuchen, die importiert werden. Wart ihr selber auch schon mal da vor Ort?
Ja, alle beide, ne? Also Sven war da, ja, ich bin auch da gewesen. Sven war insbesondere deswegen da, weil wir ein schönes Projekt laufen haben mit einigen japanischen Koi-Züchtern. Und da sind wir ehrlich gesagt super stolz drauf, weil es ist halt die Wiege der Koi-Zucht, die sich also jetzt neben ihre traditionell gefilterten Becken unsere Trommelfiltertechnologie stellen, das miteinander vergleichen und sehr positiv überrascht sind, dass wir ihr Wasser viel besser filtern, als die das mit ihrer traditionellen Technik gewohnt sind. Was für die dann bedeutet, dass sie ihren Fischen mehr Futter geben können, die können schneller wachsen und so. Das ist für die ein echter wirtschaftlicher Faktor. Wie gesagt, und uns macht es stolz, dass unsere Technologie also wirklich im Herzen in der Quelle der Keulzucht also so toll angenommen wird. Und also da, wie gesagt, da freuen wir uns immens drüber. Also das ist eine recht schöne Bestätigung. Ja, und der Sven war damals da und hat dann auch mit den Züchtern gesprochen, hat noch Details geklärt und ja, also
Ja.
das ist echt ein guter Züchter.
Genau, das war für mich auch nochmal so, ja, ich nenne es jetzt mal vielleicht die Kirsche auf der Sahnetorte nochmal. Das zu sehen war sehr beeindruckend. Wir waren im Herbst da, 2019, also quasi direkt bevor Corona dann losging. Und zwar bei der sogenannten Ikehage. Die Ikehage ist das Abfischen der Naturteiche, in die man im Frühling quasi die Tiere mit einem hohen Potenzial gibt, lässt einen gewissen kleinen Anteil in diesen Naturteichen und die fischt man dann zum Herbst hin ab. Und dann auch zu sehen, mit welcher, ja, wie sensibel die Japaner auch diese Tiere behandeln, mit welcher Energie und Leidenschaft die da rangehen, das war schon, ja, sehr beeindruckend. Und wie sie dann zur Farm transportiert werden und dann in die Becken gesetzt werden. Das ja, ist wirklich für einen Koi-Hobbyisten ist das nochmal special, ne? Also das ist nochmal wirklich, wie wenn man Tennisspieler ist, wenn man das erste Mal vielleicht dann nach Wimbledon fährt und sich das dann mal live anguckt, das ist schon, war schon super, ne? Kann man nicht anders sagen.
Ja, das glaube ich. Hast du da auch, sag ich mal, Tiere gesehen, die du noch nicht so kanntest, was da so gezüchtet worden ist? Also an Farbvarianten?
Ja, es werden tatsächlich auch, ja, ich sag mal, ein paar Tests gemacht, was Züchtungen angeht. Aber eigentlich, wenn man bei diesen Farmen ist, wird dort auch schon der Weg, ja, oder der Wert darauf gelegt. Am Ende sind es ja auch Wirtschaftsunternehmen, die dementsprechend Varietäten züchten, die sich gut verkaufen lassen, keine Frage, sind es dann schon die meistverbreiteten, also Weiß-Rot, Schwarz-Weiß-Rot, dann teilweise auch, nennt man Kawari-Mono, nennt man diese einfarbigen, zum Beispiel nur Gelb, ja, gibt es ja auch diese Karashi-Gois, die ja sehr beliebt sind, die ja auch ganz, ganz schnell eine Zuneigung zu Menschen entwickeln und sehr, sehr zahm werden. Das war dann schon eigentlich die Hauptvarietäten, die es da gibt. Aber ja, es war schon sehr interessant zu sehen. Ja, auch wie die diese Selektionszyklen da machen, wenn die wirklich fast in so einer Petrischale schon anfangen, mit ganz kleinen Keschern schon vorselektieren. Ja, der ganze Prozess, das mal zu sehen, was auch für eine Arbeit und vor allen Dingen für ein Wissen über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über vielleicht sogar teilweise ein ganzes Jahrhundert drinsteckt, von Opa bis zum Enkel, das ist schon spannend, ja.
Ja, nicht schlecht. Beneide ich euch fast schon. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtet?
Ah, ich habe natürlich noch ein kleines technisches Schmankerl. Wir haben in diesem Jahr eine neue Pumpenserie auf den Markt gebracht. Und dann sagen wir so, wir haben eine bestehende Pumpenserie, die Aquamax Eco Premium, upgegradet mit einer neuen Motorentechnologie. Und das ist definitiv genießenswert, hätte ich beinahe gesagt, weil die sparen zwischen 14 und 24% Energie im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Das ist schon echt ein Schnaps. Und die davor, die waren ja auch schon nicht, die waren auch schon energieeffizient, aber das ist echt nochmal Next Level. Die sind nochmal deutlich laufruhiger geworden. Es ist einfach eine ganz andere Technologie da drin. Core 6 nennen wir die. Und es ist jetzt auch so, dass wir ich sag mal, unsere Oase Control, also die Möglichkeit, das mit der App zu steuern, demokratisieren. Also früher konnte man nur Pumpen steuern ab 20.000 Liter pro Stunde bei uns und das geht jetzt runter bis auf 4.000 Liter pro Stunde. Das heißt, selbst wirklich für auch kleinere Teiche kann man in den Vorteil kommen, dass ich das systemisch über mein Smartphone steuern kann, kann also viele Dinge einstellen. Und das ist schon, also da freuen wir uns extrem drüber. Das mussten wir leider zweimal verschieben, weil in der Corona-Zeit es nicht genug Mikrochips gegeben hat. Und weil das Ding ist halt, das ist halt schlau. So, also im Vergleich zu, ne, früheren Pumpen. Und da brauchst du halt deutlich mehr Chips. Und da gab es nicht genug von, oder die, die es gab, die waren einfach so teuer, dass wir die Pumpen nicht irgendwie vernünftig auf den Markt hätten bringen können. Jetzt ist es endlich soweit, freue ich mich mega drüber, weil also das ist schon echt Oasis-Kern. Also wirklich diese, Wettbewerb mag weghören, überlegene Pumpentechnologie. Und also da freue ich mich, wie gesagt, extrem drüber. Und ja, die sind jetzt in diesem Markt endlich, in diesem Jahr endlich auf den Markt gekommen. Also das ist echt für uns, für mich ist es wirklich eine Zäsur. Das ist eine der wichtigsten Innovationen der letzten 10 Jahre, bin ich. Ja.
Ja, sehr schön.
Ja, wenn ich
Sven.
vielleicht noch,
Ja.
wenn ich noch eine Sache den Zuhörern mit auf den Weg
Ein
geben kann,
raus,
oder
Sven. Komm,
genau,
ja.
oder die interessiert sind am Thema Core, ich sage nur eins, keine Angst, keine Bange. Das ist
Ja.
wirklich vom Einstieg bis zum Profi haben wir alles dabei. Es ist ich kann es nur empfehlen, es ist ein wirklich tolles Hobby. Habe sehr viel Kontakt zu Menschen, die dieses Hobby wirklich mit Begeisterung leben und die sind alle happy und ich habe wirklich kaum irgendjemand kennengelernt, der gesagt hat, ich presse jetzt ab, ich möchte es nicht mehr. Wenn man einmal infiziert ist, dann geht eher die Reise in die andere Richtung,
Ja,
dass man sagt, ah, ich
glaube
muss da noch was einen draufsetzen und da noch einen draufsetzen. Also keine Angst vorm Hobby, wir haben vom Einstieg bis ins große Sortiment haben wir alles und auch gerne mal bei uns nachfragen. Wir beraten da auch gerne und helfen weiter. Also von daher, keine Bange.
Es ist genauso bei Fragen, Fragen. Ne? Also wir sind dann eben bei Brothers in Crime. Also wir haben, ne, also, ne, Kollegen wie Sven und so, die haben einfach Bock auf dieses Hobby und die haben einfach Bock, anderen Leuten zu zeigen, wie das geht, Fragen zu beantworten. Also immer gerne.
Ja, also steht dem neuen Teich, liebe Zuhörer, nichts mehr im Wege. Sven und Thorsten, vielen, vielen lieben Dank für den tollen Einblick. Ganz, ganz weiterhin viel Erfolg und hoffentlich hören wir uns hier bald mal wieder.
Sehr
Okay,
gerne.
alles Gute,
Vielen
ciao.
Dank. Ciao,
Mach's
ciao.
gut. Tschüss.
Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Alle weiteren Infos dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.